Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. So, liebe Leute, ich hoffe, ihr seid da. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Und was wir heute vorhaben ist, natürlich, ne? Was ist heute? Es ist Mittwochabend, 19:30 Uhr. Das heißt, wir machen hier auf diesem Kanal Bible Study. Und ich bin sehr froh, dass ihr mit dabei seid. Ich kann euch zwar nicht sehen, aber ich freue mich trotzdem. Man kann sich ja wohl freuen, auch wenn man Leute mal nicht sieht. Also nicht, weil man Leute nicht sieht, sondern obwohl man Leute nicht sieht. Also, schön euch heute Abend nicht zu sehen, aber zu wissen, dass ihr da seid. Wir haben heute ein bisschen was vor. Ihr wisst ja, immer bei der Bible Study gehen wir, ja, tauchen wir in ein Thema ein, das mit dem christlichen Glauben zu tun hat, das im christlichen Glauben verwurzelt ist, das aber, ja, Teil unseres Lebens ist, das etwas aus unserem Leben aufgreift und wir sozusagen unsere christliche Überlieferung, unsere christliche Tradition, die Bibel, die Wahrheit, die wir da haben, nutzen wollen, darauf anwenden wollen. Und wir machen das so, wer schon länger dabei ist, weiß das. Ich rede gleich so eine gute halbe Stunde über ein Thema. Ihr könnt Fragen stellen, die könnt ihr gerne in die Kommentare, also in den Chat von, ne, wenn wir jetzt live sind. Das geht für alle, die live sind. Wer das später guckt, guck es ruhig weiter, aber du kannst keine Fragen stellen. Wer jetzt gerade Mittwochabend live dabei ist, schreib deine Frage gerne in den Chat rein mit Großfrage davor, das hilft mir nachher. Und in den letzten 15 Minuten, also halbe Stunde ich und dann 15 Minuten eure Fragen. Am besten ist es, wenn die Fragen zu dem Thema sind, die haben nämlich Vorrang und die anderen nehmen wir dann, wenn wir noch Zeit haben. Also, heute an diesem schönen Mittwochabend geht es um das Thema der schmale Weg zum inneren Frieden. Das ist mein Thema für heute und das ist das Thema, das ich mir ausgesucht habe aus dem Grund, weil mich das gerade beschäftigt, weil das ein Thema ist, das mich auch gerade in dieser Zeit umtreibt. Und umtreibt ist, glaube ich, auch schon so ein Blick darauf tatsächlich. Wenn mich etwas umtreibt, kennst du vielleicht, wenn dich etwas umtreibt, wenn mich etwas umtreibt, dann ist es meistens so, dass der Frieden, das Gefühl von Ruhe, von Angekommensein, von wirklich einfach Dasein, dass das meistens dann gar nicht so stark ist, weil das, was mich umtreibt, stärker ist. Und ich habe einen Satz, mit dem ich starten möchte. Das ist etwas, was Jesus gesagt hat. Und Jesus hat das gesagt an dem Abend vor seiner Kreuzigung. Das heißt, wir sind an wirklich der letzten Zeit, die er mit seinen Jüngern hatte. Du weißt ja, Jesus und seine Jünger, die sind rumgezogen, die haben von ihm gelernt. Ja, was muss das für eine Zeit gewesen sein? Die haben von Jesus gelernt über das Leben. Die haben von Jesus darüber gelernt, wie ein gelingendes Leben aussehen kann, wie ein Leben mit Gott aussieht. Und kurz vor seiner Verhaftung, also am Abend vor der Kreuzigung, unterhält er sich mit dem und er gibt den einen Satz mit. Also nicht nur einen Satz, aber einen Satz, auf den ich heute eingehen möchte. Und der steht in Johannes 14, 27. Ich zeig dir den mal. Und zwar ist das so eine, wie ich finde, kurze Definition oder ein kurzer Blick auf das, was Jesus Frieden nennt. Und zwar sagt er, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Also er redet zu seinen Jüngern, ja. Was ich euch zurücklasse, das ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Das ist der Satz, den Jesus neben anderen Sätzen seinen Jüngern an diesem letzten Abend sagt. Und ich habe mich gefragt, warum genau diesen Satz? Warum sagt er denen genau das an diesem Abend? Und tatsächlich ja sozusagen auch mit dem, dass er noch einen drauf sind, sagt, ich hinterlasse euch etwas. Und er hat ihn ja ja, Jesus hat uns ja wahnsinnig viel hinterlassen. Selbst zu dem Zeitpunkt schon, ja, wahnsinnig viel an Sachen. Aber er geht nochmal an diesem letzten Abend darauf ein, dass er sagt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Und ich glaube, er sagt das, weil er einerseits weiß, was gleich passiert, wird gewalttätig. Das, was in den nächsten Stunden, am nächsten Tag passieren wird, das wird, wenn du von außen drauf schaust, nicht nach Frieden aussehen, sondern das wird genau nach dem Gegenteil aussehen. Das wird nach Gewalt aussehen, das wird nach Krieg aussehen, das wird nach, ja, nach einfach einer unglaublich blutigen und schlimmen Tat aussehen. Und die Jünger, die das miterleben werden, zu denen sagt er, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Und dann macht er noch so eine kleine Unterscheidung, das siehst du ja, ich gebe euch meinen Frieden. Ja, nicht irgendeinen Frieden, ja? Also er fängt an, ich lasse euch Frieden zurück. Okay, was für Frieden? Ich gebe euch meinen Frieden. Und das ist ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Das möchte ich, dass du dir das merkst, diese Unterscheidung, weil da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Dass es einen Frieden gibt, offensichtlich, den die Welt geben kann, auf der einen Seite. Jesus sagt ja nicht, die Welt kann keinen Frieden geben, sondern er sagt, die Welt kann Frieden geben, aber ich kann noch einen anderen Frieden geben. Ich kann meinen Frieden geben. Und der ist anscheinend irgendwie unterschieden von dem Frieden der Welt. Das sagt Jesus, ja, ich kann euch meinen Frieden geben, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und dann lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, lasst euch nicht entmutigen, ja, im Glauben erschüttert werden oder entmutigt werden, das ist dann offensichtlich das, was passiert, wenn man diesen Frieden nicht bei sich hat? Ja, wir müssen das ja immer so in so einem Kontext sehen. Jesus sagt, ich lasse euch Frieden zurück, selbst was morgen passiert. Und das ist ein Frieden. Ihr kennt vielleicht Frieden auf der Welt. Mein Frieden ist anders. Denn mein Frieden ist darauf ausgerichtet, dass ihr im Glauben nicht erschüttert werdet und dass ihr euch nicht entmutigen lasst. Das sind die Punkte, mit denen wir starten wollen, was Jesus seinen Jüngern am letzten Abend sagt. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das am Anfang nochmal so ein bisschen klarkriegen. Jesus sagt, ja, da Sachen und ich möchte mal sagen, was er nicht sagt. Denn das ist auch immer ganz wichtig. Es ist auch wichtig, was er nicht sagt. Er sagt nicht, alles wird easy. Sagt er nicht. Er sagt nicht, alles wird ganz komfortabel, das läuft jetzt wie von alleine, kein Problem, ich bin ja da, ihr seid meine Jünger, das passt alles am Ende. Sagt er auch nicht. Ja. Er sagt, dass sie einen Frieden haben werden, der sich auf den Glauben bezieht. Ein Frieden, der in ihren Herzen ist. Ein Frieden, der da ist, selbst wenn es rundherum nicht nach Frieden aussieht. Er sagt ja, wenn wir morgen in diesen Tag gehen, der nicht nach Frieden aussieht, dann lasse ich euch trotzdem Frieden da. Und das, Freunde, darum geht es jetzt. Das ist der Frieden, den Jesus uns heute noch genauso geben kann. Das ist der Frieden, den Jesus heute noch genauso uns weitergibt. Und den wollen wir uns heute anschauen. Diesen Frieden, über den er ja zu seinen Jüngern gesprochen hat an diesem letzten Abend. Dieser Frieden, der anders ist als der Frieden der Welt. Also, schauen wir da mal ein Stück rein. Und was nochmal wichtig ist, ist, dass der eben in dieser Beziehung zu Jesus seine Wurzeln hat, dieser Frieden. Dass es etwas ist, was wir im Glauben ja, jetzt auch schon erleben können. Vielleicht fragst du dich, okay, dieses ganze innere Friedending, ist das ein Irrglut? Im Himmel wird es uns irgendwann gut gehen, ja? Jesus sagt, okay, jetzt kann doch alles ganz schlimm werden, aber im Himmel, da ist nachher alles gut. Und das stimmt. Aber das, worüber er hier spricht, das meint etwas, was schon davor passiert. Weil er sagt ja, ich gehe, aber meinen Frieden lasse ich euch. Sonst würde er sagen, hey, ich gehe jetzt, aber wenn ihr später da seid, wo ich jetzt hingehe, zu Gott, dann ist wieder alles okay. Das heißt, natürlich ist diese Welt nicht ideal. Und natürlich ist das, was danach kommt, unsteigerbar, unglaublich viel besser und schöner und friedvoller und ruhiger. Ja? Und trotzdem ist es etwas, das wir in dieser Welt erleben können. Und das schauen wir uns jetzt in zwei, drei kleinen Punkten an. Und der erste, den ich da mal rausgesucht habe, ist nochmal so ein Blick auf diesen Frieden Jesu. Der Frieden Jesu. Ich habe da mal diesen Satz drunter geschrieben: Unser jetziges Leben ist nicht durch Frieden geprägt, weder innerlich noch äußerlich. Das ist so eine kleine Unterscheidung, die ich aufmache. So inneren Frieden, das ist ja auch das aus der Überschrift von heute, und äußerlicher Frieden, das, was man so in der Welt erlebt. Ja, vielleicht ist das vielleicht eher so eine politische, zwischenmenschliche Sache, das eine, das Äußerliche, und das Innere vielleicht stärker so das Emotionale, das, was deine Seele betrifft, das, was dein Herz betrifft, das, was dich unruhig werden lässt, was dir zum Beispiel, ja, Menschen haben Angst um ihre Jobs, jetzt gerade, haben Angst um ihre Arbeit, haben Angst um ihre Finanzen, haben Angst um Beziehungen, um Situationen und das alles, weil die Welt, wie Jesus sagt, diesen Sicherheit, diesen Frieden nicht geben kann. Und das ist ein Frieden, der über unsere Umstände, das ist, ne, ich wiederhole das, weil das wichtig ist, ein Frieden, der über uns Umstände hinausgeht, ein Frieden, der über deine Angst im Bereich Beruf, im Bereich Finanzen, im Bereich Beziehung hinausgeht. Und das ist gar nicht so sehr irgendwie verspiritualisiert, wie man meinen könnte, wenn man das hört. Jesus ist ja nicht in einer Welt rumgelaufen, in der alles easy war. Du musst, das ist immer gut beim Bibellesen, sich zu überlegen, okay, wie war das eigentlich damals? Also zu welchen Leuten spricht Jesus da? Und wenn du dir die Jünger anschaust, zu denen Jesus über diesen Frieden spricht, dann spricht er mit Menschen, die aufgewachsen sind, irgendwo im, ja, quasi im Nirgendwo, in kleinen Fischerdörfern, in kleinen Hüttchen, so in Familienverbänden, die hatten ganz einfache Jobs, die hatten ihre Fischerboote, die hatten vielleicht leichte, einfache, handwerkliche Berufe und haben sich so über Wasser gehalten. Die Jünger, mit denen Jesus unterwegs sind, die sind nicht reich. Die gehören nicht zur gebildeten Oberschicht, sondern das sind ganz, ganz einfache Menschen vom Land. Ja? Und die leben nicht in einer Welt mit Krankenversicherung, mit alles ist geregelt und am Ende passt alles, weil wir versorgt sind durch den Staat, sondern die leben in einer Welt, in einem Land, das von den Römern besetzt ist. Die leben in einem Land, wo die am eigenen Leib tagtäglich, wenn die über die Straße gehen und sehen, okay, da läuft eine römische Wache lang. Da ist jemand, der treibt Zoll ein, wenn ich durch ein Tor gehe. Die sind Tag für Tag in einer Welt unterwegs, die nicht von Frieden geprägt ist. Das Witzige, oder was heißt das Witzige? Ein wenig skurrile ist ja, dass die Römer diesen Begriff hatten vom Pax Romana, also vom römischen Frieden. Und römischer Frieden bedeutet, die anderen sind besiegt und wir haben das Ding in der Hand. Wenn die Römer Frieden bringen, dann heißt es, die bringen erstmal Gewalt. Und wenn dann alles niedergeschlagen ist, dann ist der Friede da, weil sich dann keiner mehr aufbäumt, das römische System dann funktioniert, ja? Und in der Welt leben Jesus und seine Jünger zu dieser Zeit. Das heißt, die kennen weltlichen Frieden nur mit zwei Dingen. Die kennen weltlichen Frieden entweder, weil der durch Gewalt, durch Macht durchgesetzt wird. Und die kennen weltlichen Frieden, weil der auch gleichzeitig immer Schmerz bedeutet. Weil weltlicher Frieden bedeutet, dass es schmerzhaft sein kann oder dass es schmerzhaft sein wird. Und dagegen setzt Jesus den Frieden, den er bringt. Und das Geniale ist, das geht jetzt sozusagen einen Schritt so ein bisschen darüber hinaus, was man vielleicht im normalen Bible-Study-mäßigen so mit am Start hat, ist, dass das griechische Wort für Frieden, Eirene, das hat so eine Konnotation von Vereintsein, von Zusammengehören, von Verbundensein. Das heißt, wirklicher Frieden und auch der Frieden Jesu, das ist ein Beziehungsfrieden. Das ist ein Frieden, von dem Jesus, und das werden wir gleich sehen, von dem Jesus auch sagt, das entsteht zwischen dir und mir, sagt Jesus, entsteht dieser Frieden. Und ohne diese Beziehung ist dieser echte, wahre, innere Frieden, den Jesus bringt, etwas, was am Ende des Tages fehlt. Dann bleibt der weltliche, der andere Frieden da, der ganz oft eben durch Machtverhältnisse durchgesetzt wird oder damit durchgesetzt wird, dass einer verliert oder damit durchgesetzt wird, dass jemand klein gehalten und unterdrückt wird. Das ist dieses Gegenüber von den beiden Arten von Frieden. Also, der Frieden, den Jesus bringt, der ist anders als der Frieden, wie die Welt ihn bringen kann. Zur damaligen Zeit, als die Römer das unterdrückt haben und ihre Gesetze und ihre Dinge durchgedrückt haben, und der ist genauso anders wie in dieser heutigen Welt, wo Frieden auch mit anderen Mitteln durchgesetzt wird. Schauen wir uns mal das Zweite an. Wenn wir eben hatten, der Friede, den Jesus bringt, der ist anders als der Friede der Welt, dann ist Jesus auch gleichzeitig die Quelle von diesem Frieden. Und das finde ich so genial. Er bringt nicht etwas Drittes sozusagen, sondern er gibt etwas von sich selbst. Und habe ich untergeschrieben, der Frieden wird nicht erarbeitet, sondern ist ein Geschenk Jesu. Und Leute, wie genial ist es, dass Jesus uns Dinge schenkt? Wie genial sind die Dinge, die wir im Glauben geschenkt bekommen? Das ist das Größte, etwas geschenkt zu bekommen im Glauben, ja? Also, der Friede, den Jesus uns gibt, der ist nicht etwas, wofür wir arbeiten können, wofür wir etwas tun können, wofür wir eine bestimmte Anzahl an Heiligkeitspunkten vorlegen, damit wir das irgendwie bekommen, damit wir die eintauschen können. Hier, Jesus, ich habe jetzt 45 gute Taten getan, kann ich jetzt bitte meinen Frieden von dir haben? So funktioniert es nicht, ja? Und das ist ja auch in dem ersten Satz von Jesus, den wir gehört haben, ja, er sagt ja nicht, er hat ja nicht gesagt, naja, ich lasse euch meinen Frieden da, wenn dann, sondern er sagt, ich lasse euch meinen Frieden da. So. Und da habe ich noch diesen wunderbaren Vers aus den Seligpreisungen der Bergpredigt zugesetzt, weil der auch so bewegend ist. Ja? Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Das geht auch einen Schritt weiter, das ist noch einen drüber hinaus. Ja, Jesus sagt, ich lasse euch Frieden da. Und im nächsten Schritt, wenn du dich dann auch weiter für diesen Frieden einsetzt, dann ist das nur noch mehr ein Zeichen dafür, dass du zu mir gehörst, ja? Werden Söhne Gottes genannt werden, meint nicht Sohn Gottes wie Jesus Sohn Gottes, sondern es meint eine Zugehörigkeit, ja? Du wirst daran erkannt werden, wir Christen, du als Nachfolger Jesu, wirst daran erkannt werden, dass du jemand bist, der sich für Frieden einsetzt, dass du jemand bist, der Frieden stiftet, weil du von Jesus den himmlischen Frieden bekommen hast, weil Jesus gesagt hat, ich lasse dir meinen Frieden da. Nicht so einen Frieden wie die Welt, sondern meinen Frieden lasse ich dir da. Und die Leute werden sagen, hey, der lebt doch aus was anderem. Der lebt doch aus etwas, was ihn so tief bewegt, dass er für Frieden sorgt, dass er Frieden stiften möchte auf dieser Welt, dass er sich einsetzen möchte in dieser Welt. Das ist der zweite kleine Punkt. Jesus gibt einen Frieden, der anders ist, und es ist nicht etwas Drittes, sondern er ist gleichzeitig die Quelle dieses Friedens. Und wir können selber zu Friedensstiftern werden in diesem ganzen Weg, in diesem ganzen Prozess der Nachfolge. Nun ist es so, dass wenn wir diese beiden Punkte haben, dass wir jetzt langsam zu der Überschrift kommen von dem Ganzen von heute. Denn der schmale Weg. Du weißt, die Bibel spricht ganz oft in Bildern. Die Bibel spricht ganz oft in Bildern. Jesus spricht ganz oft in Bildern, weil Bilder uns etwas deutlich machen. Und ich glaube, die Welt, die zeigt einen breiten Weg zu innerem Frieden, zu Zufriedenheit, da ist das Wort ja auch drin, zu Ruhe, zu angekommen sein. Ich glaube, Jesus zeigt einen schmalen Weg. Das ist so ein Bild, was auch an anderen Stellen von ihm benutzt wird. Ja, der breite Weg und der schmale Weg. Der Weg, der breit ist, der deutlich sichtbar ist, wo man sofort sieht, hey, ich suche was, oh, guck da, schon, ja, ich muss gar nicht mehr überlegen, ich marschiere in die Richtung los. Das ist der breite Weg, das ist der Weg, den alle gehen, das ist der Weg, den die Mehrheit geht, das ist der Weg, der erstmal gut sichtbar und da ist. Und Jesus sagt, ja, das ist der Weg des Friedens dieser Welt. Das ist das, was die Römer tun, das ist das, womit die Römer kommen. Mit dem großen, breiten Weg des Friedens. Und Jesus sagt, ich habe aber was anderes für euch, ich habe meinen Frieden für euch, ich habe einen schmalen Weg für euch, damals wie heute. Und das ist etwas, wo man ein bisschen genauer gucken muss, wo man ein bisschen genauer sehen muss, wo ist dieser Weg des Friedens? Aber genauso ist es so, dass dieser Weg des Friedens für uns trotzdem etwas ist, was, ja, was wir weitergeben. Als Jesus seine, du kennst den Teil bestimmt, das ist der Vers aus Lukas 10, der damit drunter steht. Als Jesus seine Jünger losgeschickt hat, Jesus schickt seine Jünger los, um das Evangelium zu verkündigen, um das Königreich Gottes zu den Menschen zu bringen. Das ist so, so mitten, so auf der Hälfte des Evangeliums bei Lukas kann man das zum Beispiel ganz wunderbar lesen. So, die Jünger haben so die ersten Basics gelernt und Jesus sagt, okay, und jetzt schicke ich euch mal los. Zieht mal los und predigt. Und dann kommt ihr nachher wieder und dann machen wir weiter. So, und er gibt den einen Satz mit. Er sagt denen nämlich, Lukas 10, 5, wenn ihr ein Haus betretet, ja, also ihr Jünger, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Weil Friede etwas ist, was Jesus bringt. Weil Friede etwas ist, was mit der christlichen Botschaft so eng verknüpft, so eng verbunden ist, dass es gar nicht wegzudenken ist davon. Weil Friede etwas ist, das Jesus schenken möchte. dass er selber schenkt, dass er seinen Jüngern schenkt. Deshalb sagt das nochmal am letzten Abend, was er den Jüngern auch schon mitgibt. Also er sagt, hey, zieht mal umher und predigt vom Reich Gottes, was ihr bisher von mir gelernt habt. Und was er sogar in den Seligpreisungen sagt, die, die mir nachfolgen, die Friedenstifter, die werden selig genannt werden, die werden Söhne Gottes genannt werden. Und das Tolle ist, wir kennen nicht die Umstände von Menschen, denen wir begegnen. Du weißt nicht, wenn du einem Menschen begegnest, was mit dem gerade los ist. Hat der Frieden, hat der nicht? Ist der aufgeregt? Ist der verängstigt? Ist der innerlich ganz zusammengesunken, zusammengeschrumpft? Aber Jesus sagt, hey, wenn du in sein Haus gehst, dann sagt, Friede sei mit diesem Haus. Friede sei mit diesem Haus. Und egal was ist, wir können immer für Menschen beten. Wir können immer dazu beten, dass dieser Friede, der in der Beziehung zu Jesus da ist, dass der im Leben von Menschen Raum bekommt. Wir kommen nachher am Ende vom heutigen Ding. In ein paar Minuten wird es noch ganz praktisch. Aber das ist so mal so ein erster Blick darüber hinaus. Ja? Und ich möchte gleich zu Punkten kommen, die uns unseren Frieden rauben wollen, die uns davon abhalten wollen, diesen Frieden zu haben. Erstmal nochmal kurz zusammengefasst. Jesus möchte dir Frieden schenken und das ist ein Frieden, der anders ist als dieser Welt, weil der über die Umstände dieser Welt hinausgeht, weil der nicht daran gebunden ist, wie dein Leben funktioniert, was um dich herum los ist, worauf du auch keinen Einfluss hast, was manchmal so richtig über uns zusammenbrechen kann. Und Jesus sagt, es gibt einen Frieden, der ist größer als der Friede dieser Welt. Das ist nämlich mein Friede, den ich dir geben möchte. Das ist mein Friede, den ich dir nicht nur geben möchte, sondern den ich dir gebe, damit du ihn weiterträgst. Damit du, wenn du in ein Haus kommst, sagst, Friede sei mit diesem Haus. Damit die Menschen erkennen, hey, das ist ein Friedensstifter. Der gehört zu diesem Gott, zu dem Gott des Friedens. Das ist die Basis des Ganzen. Ja? Und nun ist es aber so, dass dieser schmale Weg, sonst wäre der ja nicht so schmal, sonst wäre es der breite Weg, sondern der Weg, der wird schmaler Weg genannt, weil es viele Dinge gibt, die uns diesen Frieden rauben können, die diesen Frieden, den wir von Jesus bekommen, die diesen Frieden bedrohen. Und ich habe mal 7 Stück aufgeschrieben und die wollen wir jetzt mal so kurz und knapp durchgehen und immer mal gucken, was kann das ganz praktisch in unserem Leben bedeuten, was uns von diesem Frieden abhält, den Jesus uns versprochen hat. Das ist der Praxis 1 und Praxis 2 ist dann nachher, wie gehen wir damit raus in die Welt. Also, Praxis 1, auf diesem schmalen Weg des inneren Friedens, was sind da die Hindernisse, die uns den Frieden rauben wollen? Machen wir mal die erste Runde gleich los. Also, was kann den Frieden rauben? Und als erstes glaube ich, kann das Schuld sein. Schuld kann den Frieden rauben. Denn Frieden ist so ein fragiles Ding. Frieden ist zerbrechlich. Frieden ist wie so aus ein bisschen, ja, wie aus Glas. Und das kann leicht, dieser Frieden, diese Ruhe, dieses Angekommensein bei Gott, das kann verloren gehen, wenn das Gefühl von Schuld größer ist. Und Schuld ist ganz oft, ja, Frieden, glaube ich, ist ein relativ klares Gefühl. Frieden ist ein Gefühl, das sich in uns stark breit macht, was wir stark spüren können. Schuld ist auch ein Gefühl, das wir stark spüren können, aber es ist ein Gefühl, das diffus ist. Es ist ein Gefühl, das ganz diffus ist in uns, weil Schuld wabert. Schuld ist wie so eine schwarze Wolke. Ja? Wenn Friede das ist, was alles klar und hell und deutlich macht, dann ist Schuld so wie etwas, was alles verschleiert, wie alles, was etwas undeutlich macht. Und Schuld ist ganz oft damit verbunden mit dem, was wir in unserer christlichen Sprache Sünde nennen. Dinge, die wir getan haben, obwohl wir sie nicht hätten tun sollen. Dinge, die wir nicht getan haben, obwohl wir sie hätten tun sollen. Ja, es gibt ja auch sozusagen die Art von Schuld, die man auf sich lädt, weil man in einem Moment nicht das Richtige getan hat, sondern weil man zum Beispiel geschwiegen hat. In einem Moment von Ungerechtigkeit, weil man nicht geholfen hat, in einem Moment, wo jemand Hilfe gebraucht hat. Und genauso andersrum. Ja? Das heißt, ich glaube, dass Schuld Frieden verschleiern kann. Wir gucken nachher, was man dann macht. Als zweiten Punkt habe ich Wut aufgeschrieben. Wut ist auch so ein Ding, ich glaube, Friede und Wut, die können nicht wirklich miteinander koexistieren. Es ist auf der einen Seite Frieden, das ist etwas, was auch nach außen geht. Wenn ich Frieden in mir spüre, dann möchte ich diesen Frieden weitergeben. Ja, wie Jesus sagt, wenn ihr in das Haus geht, sagt, hey, Friede sei mit diesem Haus. Wenn ihr Frieden stiftet, ist ja was Aktives. Wer Frieden stiftet, der tut was für Frieden. Dann werden die Leute das erkennen. Und Friede und Wut können nicht koexistieren. Wenn Wut dein Leben beherrscht, einem Menschen gegenüber, einer Situation gegenüber, dem Leben gegenüber, dir selbst gegenüber, Gott gegenüber, überall da, wo diese Wut herrscht, da kann der Frieden nicht sein. Auch ein wichtiger Punkt. Und der dritte von diesen ersten Punkten ist Verbitterung. Verbitterung ist so ein bisschen das, was später dann kommt. Verbitterung hat man nicht von Tag 1. Verbitterung ist etwas, was sich Stück für Stück in uns verfestigt, je mehr wir uns von alten Geschichten, von alten Dingen, die wir erlebt haben, von alten Erlebnissen, von Dingen, wo wir auch verletzt wurden. Ja? Verbitterung ist meistens nicht, weil man selber so viel getan hat, sondern Verbitterung entsteht passiv in dir, weil du verbittert wirst, weil du ja, schmerzhafte Begegnungen hattest, weil du schmerzhafte Dinge erlebt hast. Und ich glaube, dass dieses Gefühl von Verbitterung entsteht, wenn wir unseren Fokus dann in diesen Situationen nicht auf den Frieden, den Jesus uns geben will, setzen, sondern wenn wir diesen Fokus auf diese Momente setzen, auf die Verletzung, auf die Erlebnisse, die uns verbittert machen, setzen. Und das Ding ist, ich glaube, wir können da wirklich den Fokus auf Jesus ganz besonders setzen. Denn wenn einer erlebt hat, was es bedeutet, falsch behandelt zu werden, wenn einer erlebt hat, was es bedeutet, ausgeschlossen zu werden, dann er. Aber er wird nicht verbittert, sondern er wird der, der für Frieden kämpft und der Frieden schenkt. Wir gucken mal weiter auf den vierten Punkt, Egoismus. Ich glaube, je mehr wir mit uns selbst beschäftigt sind, je mehr wir auf uns selbst schauen und von dem Punkt ausgehen, was wir verdienen, was wir meinen zu verdienen, was wir meinen, was uns zusteht, was wir meinen, was uns gehört, umso weniger werden wir von diesem Frieden erleben, von dieser Ruhe erleben, weil dieser Egoismus, dieses auf sich selbst zentriert sein, schlussendlich seine Wurzeln eigentlich im Stolz hat. In dem Stolz, dass wir mehr verdienen, dass uns mehr zusteht als das, was wir gerade haben. Das heißt, auch Egoismus, Selbstfixierung ist da ein ganz großer Punkt, der uns von Frieden wegzieht, weil Frieden immer etwas ist, was auch nach außen geht, was von uns selber wegweist. Zweifel. Zweifel ist ein Thema. Zweifel ist ein Thema, das merke ich. Das zieht sich so oft durch Gespräche, die ich führe, weil Zweifel das Thema ist, das sich einschleicht. Ja? Zweifel ist etwas, was sich einschleicht, so ähnlich wie Verbitterung. Verbitterung entsteht auch mit der Zeit und auch Zweifel kann mit der Zeit entstehen. Und ich glaube, das sind die beiden Punkte, die jetzt zusammengehören zum Schluss. Zweifel, Unglaube entsteht. Wenn Zweifel immer größer wird, kann irgendwann dieser Moment kommen, wo es kippt. Sechster Punkt, Unglaube. Und wenn du in diesem Unglauben, wenn du dich abwendest davon, Jesus sagt, ne, meinen Frieden gebe ich euch, nicht den Frieden der Welt. Und es ist ganz stark so ein, ja nicht nebeneinander, sondern so ein Gegenüber von, wo kommt dein Frieden her? Gehst du den schmalen Weg, auf dem Jesus seinen Frieden gibt, oder den breiten Weg, auf dem die Welt versucht, dir Frieden zu geben, der enttäuschen wird? Und ich habe noch einen letzten siebten Punkt und das ist Neid. Neid ist immer da, wo wir versuchen, das zu haben, was uns nicht gehört, das haben wollen, was eigentlich jemand anders hat, auf etwas neidisch sind. Das kann materiell sein, das kann auch es gibt geistlichen Neid. Es gibt Neid, der da entsteht, weil das Gefühl entsteht, jemand anderes erlebt viel mehr mit Gott. Jemand anderes ist viel dichter an Gott. Jemand anderes hat ein viel stärkeres Gebetsleben, hat vielleicht viel, viel mehr Antworten in seinem Gebet, hat viel mehr Gottesnähe. Auch da kann spiritueller Neid entstehen. Und spiritueller Neid ist auch etwas, was diesen Sinn von Frieden ganz vergiften und verschleiern kann. Das sind die Punkte, die uns davon abhalten können, diesen Frieden zu erleben. Und ich möchte jetzt zum Schluss, wenn wir jetzt sozusagen die Punkte haben, die uns abhalten können, dann soll der letzte Punkt sein, und dann kommen wir zur Fragerunde, der letzte Punkt sein, wie können wir diesen Frieden jetzt erleben? Also wir haben jetzt gehört, das ist ein Frieden, der ist anders als der Frieden der Welt. Das ist ein Frieden, der seine Quelle in Jesus selbst hat. Das ist ein Frieden, den er schenkt. Und wir wollen jetzt mal gucken, wie können wir diesen Frieden Jesu, diesen Frieden Christi erleben. Wenn wir zurückblicken auf die Punkte, die uns abhalten, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass das Dinge sind, die über kurz oder lang kontrollieren, was mit unserem Leben passiert. Wut kann kontrollieren. Schuld, Verbitterung, Zweifel, Neid sind Dinge, die Kontrolle ausüben können in unserem Leben. Und ich glaube, der erste Schritt ist zu glauben, dass und ja, zu glauben und zu vertrauen darauf, dass nicht diese Emotionen, nicht diese Dinge, die uns Hindernisse bauen, sondern dass Jesus die Kontrolle hat. Dass Jesus die Kontrolle in unserem Leben hat und dass er auch die Kontrolle hat um unsere Umstände, um uns herum. Du erinnerst dich, am Anfang war es ja so, es geht um einen Frieden, den wir haben können, trotz, ich habe Angst, trotz, in meiner Arbeit funktioniert es nicht, wie ich mir es denke, trotz, finanziell tun sich bei mir immer wieder Fragen auf und so weiter, ja. Ein trotzdem Frieden, darum geht's. Das heißt, den können wir haben, wenn wir darauf vertrauen, dass Jesus Kontrolle hat. Anders, wenn es nicht so ist, ja, ansonsten werden wir immer wieder versuchen, die Kontrolle zu übernehmen und das wird zu Konflikt führen. Das Zweite ist, dass wir uns klar sein müssen damit, dass und darauf vertrauen müssen, dass dieser Friede, den Jesus schenkt, und das ist, ich habe es vertrauen müssen gesagt, es ist vielmehr noch ein Vertrauen dürfen, weil, ne, es ist ein Geschenk. Wir dürfen darauf vertrauen, wir dürfen dieses Geschenk annehmen, dass dieser Friede echt ist. Vielleicht hast du ja auch gerade reingeschaltet, irgendwie, weil das Thema dich interessiert und denkst, okay, was erzählt er da die ganze Zeit von diesem Jesus? Ich gehe davon aus, und da bin ich nicht der einzige Christ auf der Welt, dass das, was dieser Jesus sagt, was der erlebt hat, was der getan hat, wo der rumgelaufen ist, dass das echt ist. Und dass auch der Friede, von dem er hier erzählt, dass es nicht so ein nettes Wort ist, ne? So, naja, ich lasse euch meinen Frieden da, aber ich bin dann mal weg. Sondern wenn Jesus davon spricht und sagt, ich lasse euch meinen Frieden da und der ist anders als der Friede der Welt, dann meint er, das ist was Echtes. Das ist wirklich etwas, was existiert, was ihr haben könnt. Und was wir auch trotz unserer Gefühle. Und das Letzte ist, dass wir uns in dem Ganzen bewusst sein müssen, dass es schlussendlich darauf ankommt, unser Herz, unsere Seele, unseren Leib, alles, was wir haben, vor Gott offen zu legen. Ihm zu geben. Nicht, weil wir dann nicht wissen, was passieren würde, sondern weil wir darauf vertrauen dürfen, dass er ein liebender Gott ist. Dass er ein liebender Vater ist. Dass Jesus ein liebender Bruder an unserer Seite ist. Und dass wir vertrauen dürfen, wenn wir ihm das alles, wenn wir ihm die Kontrolle über all das geben. Also, wie antwortest du jetzt darauf? Die Frage ist doch, ist dein Leben stärker von Angst bestimmt oder ist dein Leben stärker von Frieden bestimmt? Das ist so eine Frage, die heute am Ende stehen sollte von unserer Bible Study. Ist dein Leben von Angst bestimmt oder von Frieden? Welche Emotionen sind in deinem Leben besonders deutlich, wenn sie dir Frieden rauben wollen? Welche Emotionen sind besonders, merkst du, bei welchen Dingen geht dein Friede verloren? Wo ist in dieser Zeit dann dein Fokus? Ja, merkst du, okay, dieses Gefühl von Frieden, das verschwindet, wenn ich wütend werde. Was ist das, was dich dann wütend macht? Ist das was aus deiner Vergangenheit? Ist das eine bestimmte Situation? Ist das ein Thema? Was ist es, was dich wütend macht? Und, ist es etwas, was aus dir selber kommt, aus deinen Umständen? Ist es etwas, was du auch im Gebet mit Gott teilst? Und dann ist es noch ganz, ganz wichtig zu sehen, was ist der Unterschied, wenn du versuchst, diesen Frieden selber aus der Welt zu haben oder wenn du diesen Frieden von Jesus annimmst. Denn ich glaube, das zu wissen, ist der Unterschied, diesen Frieden zu erkennen, diesen Frieden in Hingabe anzunehmen und mit diesem Frieden vertrauensvoll zu leben. Denn egal wie die Umstände sind, egal was um dich herum los ist, die Versprechen Jesu gelten durch alle Zeit, durch alle Situationen, durch alle Kulturen, auf Grundlage von jeder Vergangenheit, egal was du mitbringst. Sagt Jesus zu dir, vertrau mir, geh mit mir, ich möchte dir meinen Frieden schenken. Ein Frieden, den die Welt dir nicht geben kann. Ein Frieden, mit dem du umherziehst und sagst, Friede sei mit diesem Haus. Ein Friede, den die Leute sehen und sagen, hey, so wie der Frieden stiftet, das ist ein Kind Gottes. Das ist jemand, da möchte ich mehr erfahren. Denn das ist der Friede, den er uns gibt. Also, lass uns mal in die Fragen springen. Ich gucke da mal durch. Ich sehe schon den Sein. Den Sein gibst du her im Schlaf, den brauchst du, dicken Segen an dich. Jupp, das ist wahr. Ihr wisst, wir haben einen Einjährigen zu Hause. Und ich bin tatsächlich heute viel unterwegs gewesen schon, so Seelsorge und Beerdigung schreiben und so. Also, ich scroll mal ein bisschen hoch und guck mal, ob hier schon ein paar Fragen mit drin sind. Das Schöne ist ja, ich merke langsam, dass ihr die Fragen selber beantwortet. Ne? Hier fragt, wie lange geht so eine Bible Study? Knapp 45 Minuten. Stimmt, wenn ich es hinkriege, meistens 45, manchmal auch ein bisschen länger. Kann man das später noch gucken? Jupp, die bleiben online, das ist das Schöne. Ihr könnt die teilen, ihr könnt die Leuten schicken, ihr könnt sagen... Das ist das Tolle. Ich hab schon, weiß nicht, 15, 16, 17 Bible Studies haben wir schon gemacht. Und die haben ja ganz unterschiedliche Themen. Und vielleicht ist da jemand, wo du an jemanden denkst, wenn du das siehst und denkst, hey, das wäre doch was für meinen Bruder, meine Mutter, wen auch immer. Und sagst, hey, dem schicke ich das. Oh, hier ist ein schöner Tipp. Es gibt einen guten Film, Paulus, der Apostel Christi, der ziemlich eindeutig die Zeit der Christen unter Nero zeigt. Kommt, glaube ich, auch auf Netflix. Ich glaube auch, dass der auf Netflix ist. Also ich habe den auch gesehen, entweder auf Netflix oder auf Amazon Prime. Das ist wirklich ein guter Film. Luisa, du bist ja auch richtig oft dabei. Sehr, sehr cool. Also eigentlich bist du, glaube ich, immer dabei. Dieser Film, Paulus, der Apostel Christi, kann man sehr gut gucken, hat aber auch echt ein paar harte Szenen. Also guckt den nicht mit euren Kindern. Guckt den, also der zeigt wirklich Realität auch der Unterdrückung durch die Römer zur damaligen Zeit. Der ist gut gemacht. Ich finde es immer so faszinierend bei Bibelfilmen. Also der Paulus in dem Film, der redet fast nur in Paulus-Zitaten. Das finde ich immer ganz süß. Ist aber ein guter Film. Also. So, ich gucke mal so ein bisschen hier durch. Genau, hier nochmal die Frage, kann man das später gucken? Oh, anscheinend wurde hier jemand getauft. Bup, bup, bup. Ja, von mir auch herzlichen Glückwunsch zur Taufe. Simone fragt, ich arbeite in der Behindertenhilfe und oft fühle ich mich total überlastet durch Personalmangel, zu viele Aufgaben etc., wenn ich dann wieder 10 oder mehr Tage am Stück arbeiten muss. Hier geht es noch weiter. Wenn ich mehr über 10 Tage arbeiten muss, bin ich total leer. Wie kann ich in solchen Umständen den Frieden Jesu in mir bewahren? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Simone. Weil das ist ja wirklich so ein ganz typischer Fall von das Außenrum, ja, die Arbeit, du machst auch eine schwere Arbeit, eine so wichtige Arbeit, die aber oft auch übersehen wird, ja. Alles, was in dem Bereich auch Pflege geht und so. Und wenn ich zum Beispiel auch bei uns in Altenheim oder so unterwegs bin, wie viel da an Arbeit aus tiefstem Herzen und aus Berufung gemacht wird, was aber so leicht übersehen wird. Also erstmal danke dir für das, was du tust in der Behindertenhilfe. Und gerade da ist es in diesen helfenden, pflegenden Berufen ja wirklich so, dass Personalmangel viel da ist. Und ich glaube, was dir helfen kann, ist, dass du dir wirklich Auszeiten einbaust, trotz allem. Denn am Ende ist es so, dass dich auch keiner ersetzen kann. Und deine Zeit mit Jesus, die kann auch keiner für dich tun, die kann auch keiner für dich ersetzen. Also, wenn du 10 Tage am Stück arbeitest, vielleicht findest du ja trotzdem in der einen oder anderen Pause, in der Mittagspause, dass du einfach, für mich ist es so, ich schreibe mir sowas auch in den Kalender. Ich schreibe mir in den Kalender rein, dass ich Vielleicht morgens eine halbe Stunde oder abends noch eine extra halbe Stunde oder so, wo wirklich, wo ich dann nicht den Fernseher anmache oder irgendwas anderes liest, sondern wo ich wirklich sage, okay, das ist jetzt meine Zeit für mich und Gott. Das ist die Zeit, um auch wieder aufzutanken. Und das kann dann ganz besonders eine Zeit sein, in der es nicht darum geht, etwas dann im Glauben zu tun, wo es nicht darum gehen muss, okay, und jetzt muss ich noch schnell 10 Kapitel in der Bibel lesen, um meinen Frieden mit Jesus wiederherzustellen, sondern das kann wirklich eine Zeit sein, wo du einfach nur bei Gott bist. Man darf auch einfach bei Gott sein. Und ich glaube, das verlernen wir oft, dass einfach nur bei Gott sein dürfen. Nicht umsonst wird das in der Bibel ja auch ganz oft örtlich beschrieben. Du hast den Tempel, wo man im Alten Testament bei Gott ist. Du hast Maria und Martha. Jesus kommt zu denen ins Haus und die eine Schwester arbeitet und macht und tut und die andere setzt sich zu den Füßen Jesu, weil das der Ort ist, wo sie bei Gott sein kann. Ja, also Simone, vielleicht ist das wirklich so, dass du guckst Stück für Stück, dass du jeden Tag einfach eine kurze Zeit mit Ruhe für dich hast, wo du einfach nur sein kannst bei Gott. Vielleicht ist das ja was, was dir da helfen kann. Sarah sagt, es gibt nicht so viele Fragen. Sollen wir nachher noch beten? Das machen wir gleich. Liz fragt, was soll ich mit der Emotion machen, die sich mir in den Weg stellt? Kannst du nochmal kurz zusammenfassen? Liz, das kann ich gerne nochmal zusammenfassen. Also, diese Emotionen, die haben ja meistens einen Grund. Wenn Wut da ist, dann gibt es vielleicht etwas, das dich wütend macht. Oder es ist etwas, was du tust, was für Wut sorgt. Oder wenn du Schuld fühlst in deinem Leben, dann hat das ja meistens einen Grund, weil etwas im Unreinen ist zwischen dir und Gott. Oder zwischen dir und einem anderen Menschen. Und das ist dann eben auch individuell, die Sache anzugehen. Also die Frage ist, wenn ich frage, welche Emotion ist es, die dich davon abhält, diesen Frieden zu erleben und in diesem Frieden zu sein, dann überlege, wo kommt das her? Ja, also wenn du Schuld fühlst und du merkst, die Schuld bringt mich davon ab, wo kommt diese Schuld her? Ich horche in mich rein, wo kommt diese Schuld her? Wenn es Wut ist, wo kommt das her, dass ich wütend werde? Und dann wirklich gucken, okay, und was muss ich vielleicht auch tun? Vielleicht will Gott dir in diesem Moment auch etwas zeigen. Vielleicht will Gott dich auch dazu bringen, dass du jemandem verzeihst. Vielleicht möchte Gott dich auch dazu bringen, dass du jemandem Verzeihung bittest, dass du etwas klärst oder dass du mit etwas abschließt. Emotionen sind ja auch ganz oft Momente, wo uns etwas gezeigt wird, wo uns etwas klar wird, weil Emotionen nie im luftleeren Raum einfach irgendwie da sind. Man ist ja nicht grundlos wütend. Normalerweise. Ja, vielleicht hilft dir das ein bisschen, dass du wirklich individuell guckst. Was ist es denn bei mir, was mich davon abhält? Was kann man tun, wenn Wut das Leben beherrscht? Ich bete oft und viel, aber nach wie vor bin ich sehr oft wütend. Ich glaube, dass es Emotionen auch wirklich sich stark auftürmen können. Das klingt jetzt für mich so nicht, naja, ich bin halt manchmal wütend oder Wut ist eine Emotion, zu der ich neige oder so, sondern sehr oft wütend klingt für mich nach mehr. Und in meinem Leben gibt es auch so ein paar Emotionen, die stärker sind als andere Emotionen. Ja? Und ich glaube, so sind wir alle irgendwie gepolt, dass es so Emotionen gibt, zu denen wir neigen in Situationen, wo du vielleicht wütend wirst bei etwas, wird jemand anderes vielleicht traurig, wenn er das Gleiche erlebt. Ja? Oder jemand Drittes wird frustriert. Und ich glaube, so gibt es bestimmte Emotionen, zu denen wir stärker neigen als zu anderen. Und du sagst, ja, ich bete ganz oft und viel, aber nach wie vor bin ich sehr oft wütend. Ich glaube also, dass du betest, ist auf jeden Fall gut. Und ich würde aber trotzdem gucken, schau mal, was ist es denn, was dich da wütend macht? Und wenn das oft passiert, kann es dir auch helfen, dass du das vielleicht aufschreibst. Pack dir einen kleinen Zettel in die Tasche oder mach dir in deiner Notiz-App im Handy eine Seite dafür und schreib wirklich die Dinge auf, wo du merkst, dass du wütend wirst. Und dann bete nicht dafür, Gott, ich möchte einfach nicht mehr wütend sein, sondern guck, in welchen Situationen das auftritt und was du tun kannst, entweder um diesen Situationen aus dem Weg zu gehen oder was du tun kannst und dann vielleicht auch tun musst, um diese Situation zu klären. Das wäre so ein kleiner Tipp. Okay, jetzt muss ich mal gucken, hier muss ich ein paar Fragen sortieren, weil die gehen jetzt über mehrere Dinge. Also fangen wir mal hier an. Scream Cheese, geiler Name übrigens. Ich war zwar seit 15 Jahren nicht mehr aktiv in einer Kirche, früher NAK, das ist eine neue apostolische Kirche, aber ich bete trotzdem regelmäßig und fange seit neuestem an, in der Bibel zu lesen. Trotzdem fühle ich mich nicht, so jetzt muss ich Teil 2 suchen, hier, trotzdem fühle ich mich nicht häufig, häufig nicht wirklich eine richtige Verbindung zu unserem Vater und Jesus. In der Gemeinde fühle ich mich aber auch nicht richtig aufgenommen. Irgendwelche Tipps? Ist das die Gemeinde, in der du vorher auch warst? Ich würde dir empfehlen, mach das nicht alleine, sondern, ich meine, gut, wir sind jetzt in Corona und so, aber such dir jemanden an deiner Seite. Glaubensdinge sind immer besser, wenn man die nicht alleine macht. Es gibt so ein Ding, das nennt sich Zweierschaft oder Seilschaft, heißt es auch manchmal. Such dir jemanden an deiner Seite. Such dir jemanden, mit dem du wirklich die Dinge durchsprechen kannst, mit dem du beten kannst, jemanden, dem du vertraust. Jemanden, mit dem du wirklich diese Schritte Stück für Stück machen kannst. Weil das, was du tust, das hat ja alles Hand und Fuß offensichtlich. Ne? Beten, Bibel lesen, Anschluss in der Gemeinde finden, unter Geschwistern sein. Das sind ja alles Dinge, wo man sagt, hey, okay, ja, das passt. Und trotzdem, und das erlebe ich auch, gibt es Momente, wo du sagst, hey, ich bete doch. Ich habe doch meine Kapitel in der Bibel gelesen. Ich bin doch in der Gemeinde. Aber dass trotzdem irgendwas schief ist bei der Sache, das kenne ich genauso, weil das auch alles kein Selbstläufer ist, sondern weil das auch immer Dinge sind, wo wir mit anderen Menschen zusammenkommen, wo wir mit auch unseren Emotionen, unserer Geschichte zusammenkommen. Und da, glaube ich, ist es gut, wenn du dir jemanden an deine Seite holst, mit dem du das zusammen machst. Vielleicht findest du da jemanden, vielleicht fällt dir ja auch gerade schon jemand ein, vielleicht aus deiner Gemeinde. Frage von Monika. Wenn ich wegen einer Situation oder Person Wut entwickle, werde ich auch auf mich selbst wütend. Und dann dahinterher noch, wie soll ich damit umgehen? Ich würde sozusagen die Frage stellen, warum werde ich da wütend und warum werde ich auf mich selbst wütend in der Situation? Ist es eine Sache, also es gibt ja im Moment, also Wut, das ist, möchte ich auch nochmal sagen, ich habe ja vorhin gesagt, dass Wut uns vom Frieden abhält, weil Wut und Frieden nicht gemeinsam existieren können, weil die nicht koexistieren können. Und trotzdem gibt es ja Momente, wo Wut da ist und wo Wut auch in Ordnung ist. Also es gibt ja Situationen im Leben, wo man wütend wird und das aus gutem Grund. Ja, wenn du merkst, wie jemand ein Mitglied aus deiner Familie schlecht behandelt, wie du kriegst mit, wie jemand ein Kind schlägt oder so, da wird man wütend und das ist eine Reaktion, die dann normal ist, die da auch hingehört. So. Aber ich habe hier das Gefühl, dass es auch stärker in die Richtung geht, ne? Wenn ich Wut auf eine Situation habe, dann werde ich wütend auf mich selbst. Wenn du mit dieser Person oder mit der Situation, wo die Wut entsteht, wenn das nicht an dir liegt, dann kannst du, vielleicht hilft dir das ja einfach, wenn dir das heute mal jemand sagt und vielleicht bin derjenige, ja ich heute, du musst nicht wütend mit dir sein. Ja, manchmal, es gibt ja so Dinge, die können wir uns nicht selber sagen, ja. Du musst nicht auf dich selber wütend sein in solchen Situationen. Du musst nicht darauf wütend sein, dass etwas nicht funktioniert, wenn das gar nicht in deiner Macht liegt. Du darfst auch einfach mal ausatmen, alles ruhig, alles gut, ja. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, damit umzugehen. Oh, hier, Andreas, auch einen schönen Tipp. Wenn du Wut auf einen anderen Menschen hast, leg den Schalter um und bete für diesen Menschen, das funktioniert. Ist ja, glaube ich, ist ja auch das, was hinter dem steht, was Jesus sagt, ne? Betet für eure Feinde, segnet die, die euch verfolgen. Ja, das ist eine gute Idee. Hier von Manu auch einen schönen Tipp. Ein Gespräch mit Gott auf dem Weg zur Arbeit, arbeite auch in der Pflege, hilft mir immer besser durch den Alltag. Ja, einfach vielleicht gucken, die Momente nutzen, die eh schon da sind und die da mit der Gottesbeziehung verbinden. Monika fragt, ich habe einen lieben Menschen verloren. Ich finde keinen inneren Frieden, stürze mich eher in Ablenkung. Es ist schwer, Frieden zu finden. Wie kann ich besser mit diesem Verlust umgehen? Es gibt ja sowas, das nennt sich in der Therapie und in der Psychologie sind das die Phasen der Trauer. Und die haben ja, also 5 Phasen sind das. Ich glaube, ich kriege die jetzt nicht mehr alle zusammen, aber Wut gehört dazu, Angst gehört dazu, Leugnen gehört dazu, Annahme gehört dazu und dann gibt es noch eine fünfte, die mir nicht einfällt. Irgendwer von euch weiß die bestimmt. Und die treten ganz unterschiedlich auf. Es kann tatsächlich auch einfach sein, dass du einfach gerade in einem Moment bist, wo es dazugehört, dass du es nicht wahrhaben möchtest. Das ist ein Teil vom Trauerprozess. Das gehört jetzt vielleicht einfach da gerade hin und das wird sich auch wieder ändern. Wenn das jetzt schon ganz lange so ist und du sozusagen nur von Ablenkung zu Ablenkung springst, dann kann es vielleicht, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wer dieser liebe Mensch ist und wie die Situation ist und so, aber was ich auch mit Leuten mache, also hier aus der Gemeinde, die solche Geschichten haben, ist, dass ich mit denen einfach mal dass ich mit denen einfach zum Beispiel bei uns in die Kirche gehe, mit denen rede, mit denen gemeinsam, wir sind allein in der Kirche, dass wir dann ein Gebet sprechen, dass wir vielleicht nochmal ans Grab gehen, dass wir nochmal bewusst Abschied nehmen. Weil so eine Beerdigung zum Beispiel, die ist ja auch manchmal ein ganz schnelles Ding und man ist da wie in so einem Film und hat dann das Gefühl, okay, das war jetzt die Beerdigung, anscheinend haben wir gerade alle Abschied genommen, warum bin ich damit noch nicht fertig? So, und vielleicht kann das da ein Moment sein, ein Moment sein, um loszulassen. So. Vincent fragt, wie soll ich den Frieden Gottes weitergeben und zeigen, vor allem Familie, wenn die Familie den Glauben belächelt und schlecht redet. Ich frage mich oft, wie ich dann jemals meinen Frieden mit meinem Glaubensleben schließen kann und es allen glücklich zeigen kann, wenn es da keinen Rückhalt gibt. Also, erstmal Vincent, cool, dass du so offen bist und darüber redest. In erster Linie ist dein Glaube und dein Glaubensleben, deine Gottesbeziehung etwas zwischen dir und Gott. Du brauchst nicht die Zustimmung deiner Familie dafür. Natürlich ist es, ich verstehe das auch, ist es gut und schön und wichtig und toll, wenn die Familie sich mitfreut. Wenn du sagst, hey, das ist es was in meinem Leben, das bedeutet mir ganz viel und da wachse ich drin und ich merke, wie das mein Leben verändert. Und alle anderen sagen, ja, Quatschkram, ne? Natürlich ist das nicht schön. So, aber in erster Linie macht das dein Glauben nicht kleiner und das macht dein Glauben nicht schlechter und das macht dein Glauben sozusagen, auch wenn du nicht dafür sorgst, dass die es alle gut finden, macht das dein Glauben nicht schwach oder bedeutungslos. Das ist mir erstmal ganz wichtig zu sagen, sondern dein Glaube ist trotzdem ein Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Und ich würde dir einfach vorschlagen, dass du, als Jesus seine Jünger losschickt, was wir vorhin gehört haben, da sagt er zu denen, geht in die Häuser, sagt, Friede sei mit diesem Haus, erzählt den Leuten und seid in der Zeit, in der ihr da seid, bei ihnen. Aber zieht dann auch weiter. Also es ist okay, auch Beziehungen zu haben und Menschen zu begegnen und man spricht über den Glauben und es kommt nicht dazu, dass alle jubeln und applaudieren und sagen, ey, endlich hat uns einer gesagt, wir sind jetzt auch mit dabei. Ja? Du darfst auch von dieser Verantwortung frei sein, dass das sozusagen alle auch gut finden müssen. Ha! Scream Cheese. Cooler Name und ist auch noch schlau. Verhandlung ist noch eine der Phasen. Stimmt. Verhandlung ist eine der Trauerphasen. Oh, guck mal hier, Vincent. Silvia sagt, geh deinen Weg weiter, egal was andere denken oder sagen. Mache ich auch nur Jesus zählt. Guck mal, also, ne? Nicht gemein sein zu den anderen, nicht die schlechter behandeln deshalb oder so, sondern wirklich mit diesem Frieden, so wie den Seligpreisungen, ja? Sei einer, der Frieden stiftet. Selbst wenn andere sagen, hey, das ist irgendwie doch schräg hier. Ja? Sei trotzdem einer, der Frieden stiftet. Cool, guck mal, wir haben auch nur 8 Minuten überzogen jetzt. Also, ich würde sagen, ich fand die Idee vorhin gut, dass jemand gesagt hat, es sind nicht so viele Fragen, vielleicht spricht Gott auch noch ein Gebet. Es waren jetzt doch ein paar Fragen, aber ich spreche trotzdem ein Gebet. Ich würde sagen, ein Gebet für inneren Frieden für uns heute, oder? Also, wenn du Bock hast, egal ob du gerade live dabei bist oder es nachgeguckt hast und tatsächlich bis hierhin durchgeguckt hast, herzlichen Glückwunsch, cool, dass du dabei bist, dann spreche ich jetzt ein kleines Gebet für uns. Wenn du magst, kannst du einfach mitbeten. Also, Gott, ich danke dir, dass du uns Jesus gesandt hast, der uns seinen Frieden schenkt. Der uns einen Frieden schenkt, der über diese Welt hinausgeht. Der uns einen Frieden schenkt, der die Welt verändern möchte. Und ich bitte dich, dass du mit dem, was wir heute gemacht haben, dass du da Steine aus dem Weg räumst, dass du da Dinge wegräumst, die uns hindern, diesen Frieden zu erleben, dass du uns auch erkennen lässt, wo wir selber Dinge aus dem Weg räumen sollen, wo wir selber Schritte der Versöhnung machen sollen, wo wir selber verzeihen sollen, wo wir selber auch mit Dingen abschließen dürfen. Zeig du uns das. Lass uns auch, ja, gib uns auch den Mut, die Dinge loszulassen, die diesen Frieden in unserem Leben erschweren. Und dann bitte ich dich jetzt um deinen Heiligen Geist für uns alle, der uns erfüllt und der uns diesen Frieden jetzt, genau jetzt, diesen göttlichen Frieden, den du uns geschenkt hast, ganz neu zuspricht. Sprichst. Dein Friede sei jetzt mit uns allen. Im Namen Jesu. Amen. So. Das war doch eine schöne kleine Bible Study. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du mit dabei warst. Heute an diesem Mittwochabend Bible Study wieder. Nächsten Mittwoch, gleiche Zeit, 19:30 auf diesem Kanal. Ich freue mich, wenn du Lust hast und mit dabei bist. Das Video bleibt natürlich online. Kannst du gerne teilen, kannst du Leuten weiterschicken, kannst du empfehlen und so weiter und so weiter. Wenn du Lust hast, auf meiner Seite www.pastorgunnar.de gibt es auch ein Newsletter, zu dem kannst du dich anmelden. Da habe ich jetzt übrigens auch den Link drin, weil einige so oft gefragt haben, kann es die Bible Study nicht auch als Podcast geben? Habe ich mich darum gekümmert. Gibt es jetzt. Such einfach mal nach meinem Namen in der Podcast-App deiner Wahl. Da sollte die jetzt drin sein. Spotify, Apple, Google, was auch immer, ist da überall drin. Einfach nach Gunnar Engel suchen, da findest du jetzt meinen Predigt-Podcast. Und noch einen zweiten Podcast, das sind die Bible Studies. Ansonsten hier wieder nächste Woche gleiche Zeit auf meiner Homepage, mein Newsletter. Ich freue mich, dass du dabei bist. Schön, dass du da bist und du bist ein Segen für das Ganze hier. Also, hab einen schönen Abend.